Wir reisen heute zusammen, hat die Priska schon gesagt, ne? Und wir reisen durch den ersten Johannesbrief. Warum wir das gemacht haben, eigentlich die Idee kam aus eurer Mitte. Ein paar Leute von euch haben gesagt, wir möchten mal das aus dem Buch gemeinsam durchmachen. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir? Wir haben eine Idee gehabt und dann kam Christoph, hat gesagt, erster Johannesbrief wäre gut. Okay, wir machen ersten Johannesbrief. Das ist vielleicht ein bisschen eine anspruchsvolle Geschichte. Ich habe gerade mit Sabrina oben gesprochen. Sabrina sagt, oh, das ist aber viel zu ein Kapitel. Ich mache heute nur 4 Verse. Aber ihr seid ja reife Leute. Guckt euch mal um. Ne? So viel Reife, so viel Erfahrung. Er dachte, mit so einer reifen Gruppe können wir 2 Kapitel machen. Bevor wir anfangen, möchte ich, dass wir uns mal vor Augen halten, warum haben wir in diesem dicken, schwarzen, roten, sonstig gefärbten Buch, warum haben wir solche Briefe? Diese Briefe sind nicht, dass wir heute 2000 Jahre hier sitzen und sagen, ja, wir machen jetzt Vers für Vers durch und dann wissen wir mehr und dann haben wir mehr dogmatische Erkenntnis und dann gehen wir wieder nach Hause und nächsten Sonntag kommen wir wieder. Das ist nicht die Idee, sondern vor 2000 Jahren wurden verschiedene Briefe geschrieben. In unserem Fall jetzt erster Johannesbrief. Johannes war zu dem Zeitpunkt über 80 Jahre alt. Ne? Wir sind so kurz Richtung Jahrhundert, also ungefähr in den 90er Jahren. Er hatte kein Datum oben drauf geschrieben, ja? Das wäre sein Fehler. Aber es ist deshalb auch nicht so wichtig, ne? Aber in den 90er Jahren, kann man davon ausgehen, war dieser Mann in seinem reifen Alter, weil es im reifen Alter war, kann man sagen, nicht umsonst ist dieser Brief so dicht, stecken so viele Wahrheiten drin, so viele Gedanken, weil er in seinem Alter nochmal zum Ausdruck bringen will, er redet die Leute oft an, Kindlein, ihr seid Kinder, ich bin jetzt bald 90 oder war schon über 90, ich will euch was ganz Wichtiges mitgeben. Und noch ein paar Worte über diesen Autor. Wer hat hier geschrieben? Wenn man die Evangelien liest, ne? Da gab es von den 12, erstmal waren von vielen, vielen hat Jesus 12 rausgesucht. Von 12 hat er nochmal 3 rausgesucht. Und von 3 war es einer, der beim letzten Abendmahl an seiner Brust lag. Und nicht mal Petrus hat sich getraut, Jesus zu fragen, hey, wer ist der Verräter? Hey, du bist doch der Nächste vom Rabbi. Johannes, frag du mal. Das heißt, diese Beziehung zwischen Johannes und Jesus war die engste, die es auf der Erde gab. Das heißt, es hat kein Mensch auf der Erde gelebt, der eine engere Beziehung mit Jesus hatte als dieser Johannes. Und diese Beziehung war so eng, dass in der Phase, wo Jesus am Kreuz hing, in der letzten Phase, und er wusste, als ältester Sohn sollte ich mich eigentlich um meine Mutter kümmern, aber ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem himmlischen Vater. Johannes, kannst du dich um meine Mutter kümmern? Das heißt, er hat ihr was anvertraut, was für ihn so was ganz Wichtiges war. So, das ist gut, diese Dinge vor Augen zu haben. Hier schreibt ein Mensch einen Brief, der so eine ganz innige Beziehung mit Jesus hatte, der Jesus als wahren Gott und wahren Mensch ganz tief gekannt hat. Dann wollen wir uns kurz vor Augen halten, an wen hat er geschrieben? Zu der Zeit hat Johannes wahrscheinlich in Ephesus gelebt, vermutlich auch war Maria zu einer gewissen Zeit dort, ne? Und die Frauen, die um Maria herum waren, die haben das, was sie in Jerusalem und in Israel erlebt haben, mitgenommen nach Ephesus. In Ephesus war eine starke Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Die Gemeinde war ungefähr 30 Jahre alt. Und die Gemeinde, die in Ephesus war, also wir sind eigentlich eine reife Gemeinde mit 102 Jahren, ne? Die waren gerade 30 Jahre alt. Aber in den 30 Jahren ist es passiert, dass sowohl die wirtschaftlichen Festungen, die religiösen Festungen, Gedankengebäude, sie wurden erschüttert, weil in dieser Stadt Menschen waren, ich sage jetzt nicht die Gemeindeinstitution, Gemeinde sind Menschen, da gab es Menschen in Ephesus, die Jesus angebetet haben, die gesagt haben, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der wahre Gott, nicht die Diana, nicht die Artemis, du bist es. Ne? Und sie haben ihn angebetet und sie haben sich in den Häusern getroffen. Sie haben sich in der Schule des Tyrannus, in öffentlichen Gebäuden getroffen und ihre Einheit untereinander, ihre Liebe zueinander war so stark, dass die Stadt gesagt hat, da ist was anders in denen. Ihr werdet gefährlich für das wirtschaftliche System. Und so gab es Verfolgung. 30 Jahre war die Gemeinde alt und es ist etwas passiert, was häufig passiert. Die Gemeinde auf dieser Erde erlebt Widerstand. Und der Widerstand kommt zum Teil von außen, aber das ist nicht das Hauptproblem. In einem ganzen Brief hier redet Johannes, obwohl das römische Umfeld nicht günstig war, obwohl die anderen Widerstände da waren, sagt Johannes, ihr lieben Leute von Ephesus, passt auf. Ich habe gemerkt, in eurer Mitte wird eine Lehre verbreitet und diese Lehre macht die Gemeinde von innen schwach. Das heißt, er mit seinen über 80 Jahren und er, der Jesus so gut gekannt hat und zu der Zeit auch die Beziehung weitergepflegt hat, hat gesagt, passt auf. Ich rieche etwas in eurer Mitte und was ich in eurer Mitte rieche, macht die Gemeinde schwach. Und wenn die Gemeinde schwach wird, dann könnt ihr nicht mehr expandieren, dann könnt ihr nicht mehr weiter wachsen. Das wird eure Beziehungen beeinträchtigen, das wird eure geistliche Kraft beeinträchtigen, passt auf. Und was war das? Das, was er damals gerochen hat, das war die Gnosis. Gnosis war eine Art und Weise, wo Lehrer in die Gemeinde reinkamen und gesagt haben, hey, dieser Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Also das Göttliche und das Menschliche, das können nicht zusammenkommen. Und wenn, dann war das Göttliche nur einige Zeit bei Jesus, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Er ist nicht wirklich gestorben. Und überhaupt, wir brauchen Erkenntnis, die wir permanent bekommen. Wir brauchen permanent neue Erkenntnis. Und diese Art von Lehre hat die Gemeinde schwach gemacht. Ja, können wir Jesus wirklich vertrauen? Heute gibt es keine Gnosis. Wir kommen zurück später auf das, was es heute eigentlich in unserem Umfeld innerhalb der Gemeinde und auch von außen her gibt. So, das war die Idee in kurzen Worten. Johannes nimmt wahr, der Feind will die Gemeinde von innen heraus schwach machen, um zu verhindern, dass die Gemeinde expandiert und den Auftrag ausführen kann. Und jetzt setzt er etwas dagegen. Und was setzt er dagegen? Ihr Lieben, Jesus ist Gott. Er ist Licht, er ist Wahrheit und er ist die Liebe in Person. Und er ermahnt sie und ermutigt sie immer wieder. Hey, ihr wisst es, ihr braucht nicht neues Wissen durch die Gnosis. In euch ist Offenbarung. In euch hat der Heilige Geist Jesus offenbart. Ihr wisst es. Haltet fest an dem, was ihr bekommen habt. Haltet fest am Wort, haltet fest an der Wahrheit, dann werdet ihr nicht verführt werden. Das in einfachen Worten ist die ganze Idee vom Johannesbrief. Und wir lesen jetzt diesen Brief, um zu verstehen, was dort geschrieben wurde. Und dann machen wir das ein paar kleine Pakete. Und dann am Schluss des Briefes überlegen wir, was würde Johannes uns heute schreiben, wenn er uns heute einen Brief schreiben würde. Seid ihr dabei? Reist ihr mit? Dann möchte ich Priska bitten, uns den Text vorzulesen. Die beiden Kapitel. Wir hören uns von der Übersetzung Neues Leben.
Kapitel 1. Es war von Anfang an, und wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Wenn wir seine Gebote befolgen, wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ich schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt und habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Diese Leute haben unsere Gemeinde verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten, sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen und ihr kennt alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit wisst, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei nicht der Christus? Wer das behauptet, ist der Antichrist, denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Doch wer den Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und durch diese Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch von denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemand, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. Da ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, seine Kinder sind. So wie Kapitel 1 und 2.
Jawohl. Vielen Dank, Priska. Das ist ganz schöne Arbeit, so zwei Kapitel zu lesen. Ne? Stell dir vor, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt, dann wäre das jetzt nicht zu Ende. Der Brief war ein Zirkulationsbrief. Er ging an die zahlreichen Gemeinden damals im Kleinasienbereich, Umfeld von Ephesus. Und die Leute haben dann nicht nach zwei Kapiteln aufgehört. Da haben gesagt, habt ihr gehört, Johannes hat geschrieben. Ja, was hat er denn geschrieben? Wir lesen es euch mal vor. Alle fünf Kapitel. Und dann wird es kommentiert. Und da war der Gottesdienst nicht zu Ende nach zwei Kapiteln. Die Leute saßen da und wollten wissen, was sagt uns denn dieser Mann? Und wir wollen auch wissen, was sagt uns dieser Mann, was heißt es für uns heute? Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir gehen jetzt ganz zügig mal. Die meisten Kommentare sagen, oh, diesen Brief, den kann man kaum eigentlich Struktur machen. Es ist so. Ich habe es versucht. Jeder macht seine eigene. Erstmal die Verse 1 bis 4. Das ist die Einleitung. Die Folie bitte, die erste genau. Das ist die Einleitung, die Glaubwürdigkeit, die Größe und die gemeinschaftsstiftende Bedeutung der Botschaft. Also nochmal, Johannes sagt, hey, ich hab ihn gehört. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn getastet. Ich habe ihn nach seiner Auferstehung noch einmal angetastet. Wir waren fischen nach der Auferstehung, wir haben mit ihm gegessen. Er hat Brot gebrochen, er hat mit uns gegessen, er hat mit uns Wein getrunken. Und damit sagt Johannes, Leute, dieser Jesus, der lebt heute, der ist so real, der ist so nahe und er ist die Realität des ewigen Lebens. Und wenn wir so etwas hören, ich habe mich gefragt, ist er für mich auch so real? Ich denke, einer der Ziele von Johannes war, den Leuten klarzumachen, er ist wirklich real. Er ist nicht das Thema für Sonntagmorgen-Gottesdienst. Wir singen Lieder über ihn, wir hören was über ihn, sondern wir haben ihn. Er ist erlebbar, er ist so nahe. Und er will, was wir am Anfang in dem Psalm 63 auch gehört haben, dass unser Durst, unser Hunger, unsere Leidenschaft auf ihn ausgerichtet ist. Das will er. Und dann die zweite Aussage hier in Vers 3, Vers 1 und 2, das Leben wurde, das Leben ist erschienen. Wir haben es gesehen. Wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Das heißt, jeder von uns sehnt sich nach Ewigkeit. Kennst du in dir die Sehnsucht nach Ewigkeit? Ich rede nicht von Angst vor der Ewigkeit, sondern das ewige Leben ist erschienen. Wir können es betasten, spüren. Er will uns ganz nahe sein, dass wir diese innigen Verbindung mit ihm leben. Das ist der Grund, warum er auf diese Erde kam. Und jetzt dieser Vers 3b und 4. Ich lese es jetzt mit der anderen Übersetzung. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Wir reden von Gemeinschaft so, wir sitzen halt an einem Tisch zusammen. Was ist Gemeinschaft? Wir gehen in den Bibeltreff, wir spielen Boccia, wir machen das. Das ist Gemeinschaft. Wenn Johannes hier das Wort Gemeinschaft benutzt, benutzt er ein griechisches Wort, was Koinonia heißt. Und Koinonia ist eine Form von, wir tauschen unsere Herzen aus. Wir erzählen, was uns im Herzen beschäftigt. Es beinhaltet auch Transfer. Was ich habe, gebe ich dir. Und was du hast, ist für mein Leben wichtig. Also in anderen Worten, Johannes schreibt, dieser Jesus, der hat das ewige Leben vom Himmel gebracht. Und ich schreibe euch das, damit ihr Anteil habt an diesem ewigen Leben. Ewig ist nicht nur ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Ewig ist eine Qualität. Und die Qualität des Lebens, die Jesus uns gebracht hat, sagt Johannes, sein Freund, sein engster Freund, es ist ein Austausch. Teil mit, was du in deinem Herzen hast. Empfange von anderen, was sie haben. Und dann kommt etwas zustande, wo sichtbar wird, hier ist ein Stück vom Himmel auf die Erde gekommen. Leben aus Gott ist nicht die Dogmatik von Sonntagmorgen, ist nicht die Dogmatik unserer Lieder, die wir singen. Leben von Gott ist erlebt durch Beziehungen, durch Koinonia, durch Austausch der Herzen, durch Verbindungen, durch ich habe etwas, was ich dir gerne geben möchte. Ich habe einen Mangel. Komm, teil du mir mit, was du hast. Diese Verbindung, diese Beziehung. Damit fängt er an, und das ist eigentlich so die Grundidee von dem ganzen Brief, dass Johannes sagen will, hey, auf diese Erde hat was Neues angefangen. Diese Erde hat eine neue Geschichte angefangen. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Wir gehen jetzt erstmal kurz die Aussagen entlang und später überlegen wir, was es mehr für uns bedeutet. Dann das Nächste, was er bringt, Gott ist Licht und das hat Bedeutung für unser Leben. Denk mal darüber nach, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Es leuchtet etwas. Es durchleuchtet uns. Jesus wird beschrieben als der, der feurige Augen hat. Und seine feurigen Augen, die dringen in uns hinein. Gott ist Licht. Er sagt, hey, ich kenne dich. Ich kenne alle deine Gedanken. Hab keine Angst. Seine Blicke sind Blicke der Liebe, der Freundlichkeit, der Güte. Gott ist Licht. Er weiß sowieso alles über uns. Er weiß die Zukunft. Und er will, dass sein Licht in dieser Zeit, in der wir leben, in uns und durch uns leuchtet. Gott ist Licht. Es ist unweise, vom Licht wegzurennen. Es ist weise, zum Licht zu kommen. Denn dann werden wir von ihm durchleuchtet und können seinen Frieden bekommen und seine Annahme. Und die Tatsache, dass Gott Licht ist, ist nicht nur eine dogmatische Formel, sondern das hat Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Die nächste Folie bitte. Er sagt hier in diesen Versen danach, weil Gott Licht ist, ich muss die andere Übersetzung nehmen. Wenn wir im Licht leben, Vers 7, wie er im Licht ist, dann haben wir Koinonia miteinander. Das heißt, in dem Maße, wie wir uns Gott näher mit ihm verbunden sind, uns durchleuchten lassen, unser Herz erkennen, schaffen wir die Möglichkeit, in Beziehung zueinander zu treten. Und das ist die tiefste Qualität von Beziehung, die es gibt. Und in diesem Ort, in dieser Tiefe der Beziehung passiert etwas. Erleben wir, dass die Kraft seines Blutes uns reinigt. Ich mache jetzt nochmal nur diese Aussagen und nachher werden wir das in die Praxis runterbrechen. Dann redet er, wenn du feststellst, das wird der nächste Punkt, na, wenn du feststellst, dass es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, dann hast du einen Anwalt vor Gott, Jesus. Er sagt, Vater, ich habe für alle Schuld und für alle Sünde bezahlt. Der schlimmste Verbrecher kann vor Gott kommen, kann ins Licht kommen und sagen, in meinem Leben ist Schmutz, in meinem Leben ist Verbrechen, in meinem Leben ist Negatives. Und Jesus sagt, Vater, ich habe mit meinem Blut für alles bezahlt. Und er ist der Anwalt und er ist das Opfer, so wird er hier beschrieben. Und das kann uns immer wieder nur ermutigen, zu ihm zu kommen. Und dann, wir kennen ihn. Das ist der nächste Punkt. Ne? Das ist jetzt interessant, wenn die Gnostiker sagen, du brauchst permanent neue Erkenntnis, Offenbarung und permanent neue Erkenntnis zu haben, macht dich zu einem besseren Menschen. Johannes sagt, ihr habt ihn erkannt. Und erkennen ist das gleiche Wort, was benutzt wird für Adam und Eva im Paradies. Adam erkannte Eva und daraus wurde ein Kind. Das gleiche Wort, vom Hebräischen ins Griechische übersetzt, ihr habt ihn erkannt. Ihr seid mit ihm, mit Gott in eine intime Beziehung getreten und dadurch ist ewiges Leben in euch gekommen. Ein Leben, das vom Himmel kommt, ein Leben, was Substanz und Kraft hat. Und die Auswirkungen davon, hey, wer wirklich sagt, ich kenne Gott, der ist Gott gehorsam. Der hält sein Wort und er lebt wie Jesus als Vorbild. Das heißt, wenn wir sagen, wir kennen Gott, dann wollen wir gehorsam sein, weil wir merken, hey, dieser Gott ist so wunderbar, wir wollen nichts tun, was ihm eigentlich nicht gefällt, was ihn betrüben würde. Und dann gibt es hier verschiedene Entwicklungsstufen. Und das sind jetzt nicht die nächste Folie bitte, die nächste. Punkt 4, die nächste bitte, okay. Diese Entwicklungsstufen, die beschreiben nicht unser Alter, sondern die beschreiben eigentlich, wie wir mit Gott leben. Er schreibt so zum Ersten, ihr seid Kinder. Und Kind, da, so beschreibt Johannes das hier, markant für Kinder ist, dass sie wissen, oh, ich freue mich, meine Sünde ist vergeben. Und ich freue mich, ich habe einen Papa im Himmel, ihr kennt den Vater. Das ist mal die Grundlage. Ne? Aber Johannes sagt in anderen Worten, wenn ihr mit Jesus wachsen wollt, dass ihr habt ihn erkannt und diese Person ist unerschöpflich, ihr wächst mit ihm, dann werdet ihr junge Menschen. Und was ist markant für die jungen Menschen? Ihr habt den Bösen überwunden, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Wir können den Bösen überwinden. Das heißt nicht, dass wir ohne Probleme leben werden, aber er sagt in anderen Worten, wenn ihr wächst in eurer geistlichen Mündigkeit, dann nehmt ihr Autorität und wisst, dass ihr reif seid, die Mächte der Finsternis denen zu widerstehen, sie wirklich im Namen Jesu ihnen zu widerstehen und dadurch im Sieg zu leben. Und dann gibt es noch Väter und ich habe ergänzt, die nächste Folie bitte, die Mütter. Warum? Was ist markant für sie? Das sind Menschen, Männer und Frauen, Väter und Mütter, die nicht nur viele Jahre mit Gott gelebt haben, sondern die viele Jahre mit Gott gelebt haben und in ihrem Leben sieht man eine Frucht. Gott ist unerschütterlich. Mein Leben steht auf diesem Fundament des unerschütterlichen, ewigen, heiligen Israels, der sein Wort hält, der treu ist, der von Ewigkeit war, der in Ewigkeit sein wird. Wow. Väter und Mütter sind begeistert, beeindruckt von der Größe Gottes, von der Treue Gottes, vom Bund Gottes und sagen, auf dieses Fundament baue ich mein Leben. Und junge Menschen schauen, wo sind Väter, wo sind Mütter? Junge Menschen, junge Männer und Frauen, die lernen, mit dem Bösen zurechtzukommen, die lernen, Sünde zu überwinden, die lernen, in ihrer Familie wirklich immer mehr von Gott reinzulassen. Diese Männer und Frauen können sagen, ich sehe Väter, ich sehe Mütter. Und ich möchte euch ermutigen, die meisten von euch haben eine Lebensphase, wo ihr schon viel mit Gott erlebt habt, wo ihr viel wisst, dass ihr euch bewusst seid und sagt, danke, dass ich einen Reifeprozess machen kann, wo ich Vater, wo ich Mutter bin und wo durch mich etwas fließt, wo ich nicht den anderen einfach unbedingt immer sagen müsse, was sie zu tun haben, aber wo durch das Leuchten in mir einfach andere Menschen kommen können und von mir etwas empfangen können. Und jetzt gehen wir zur Folie mit Nummer 6, bitte. Wir überspringen das andere. Die letzte Stunde. Und das ist jetzt interessant für die Zeiten, in der wir leben. Wann wurde das geschrieben? Vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren sagt Johannes, es ist jetzt die letzte Stunde. Heute, 2000 Jahre später, es ist nach der letzten Stunde. Nee. Ist es noch nicht, ne? Nach der letzten Stunde wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Also die Bibel definiert die letzte Stunde als die Epoche, in der Jesus zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist letzte Stunde. Und in der letzten Stunde kommt der Antichrist. Und wenn wir diese Aussage hören, dann ist es gut, so ein bisschen nachzugucken in der Bibel, wo redet die Bibel noch über den Antichristen. Und da gibt es ein paar Stellen. Die markante Stelle ist in 2. Thessaloniker 2, wo dann das beschrieben wird, ganz am Ende der Zeit wird eine Person erscheinen, der Antichrist ist und der so viel Bewunderung kriegt und so viel Faszination und so viel Autorität, dass sich alle vor ihm beugen eigentlich, außer denen, die sich nur vor Jesus beugen. Das heißt, wenn Johannes sagt, es ist die letzte Stunde, und der Antichrist kommt, dann beschreibt er, wenn wir Paulus mit reinnehmen, eine Dynamik, die wächst. Wir sind in der letzten Zeit, Himmelfahrt, Wiederkunft, die letzte Stunde genannt wird. Aber diese letzte Stunde, diese letzte Zeit hat etwas Dynamisches in sich. Das heißt, die Mächte des Antichristen werden immer mehr entfaltet. Und er schreibt ja auch hier, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele Antichristen aufgetreten, damals schon. Ja. Das Wort Antichrist hat im Griechischen eigentlich zwei Bedeutungen. Antichrist heißt anstelle des Christus oder gegen Christus. Ja. Beides ist vom Griechischen her möglich. Die meisten sagen, es ist anstelle von und dadurch auch, weil es anstelle von ist, Ersatz gegen Christus. Ja. Okay, was fangen wir damit an? Wir leben in einer Zeit, in der die Mächte der Finsternis immer mehr Raum einnehmen wollen und sagen, ihr braucht Christus nicht. Wir kriegen das in Kontrolle. Wir kriegen das in Kontrolle mit Wissenschaft. Wir kriegen das in Kontrolle mit, wir kontrollieren das alles. Und das sind verschiedene Mächte, das sind verschiedene Strömungen, die das immer mehr ausbreiten. Und als Zentrum von dem Ganzen und als Kopf von dem Ganzen, sagt Johannes, gibt es eine Person, die heißt der Antichrist. Und der Antichrist kommt und er wird kommen. Und der wird kommen am Ende dieser letzten Stunde und dann wird Jesus wiederkommen. Und das Gute ist von 2. Thessaloniker von der Stelle, Jesus macht ihn mit dem Hauch seines Mundes auf einmal zunichte. Okay, und jetzt ist es eigentlich so wichtig zu sehen, was ist Gottes Schutz für diese Zeit. Die ganzen Sachen, die Johannes hier schreibt, es ist eigentlich Ermutigung an die Gemeinde. Und ich möchte uns alle heute Morgen ermutigen, dass wir diese Sachen nehmen. Und der beste Schutz, den er beschreibt, ist die Wahrheit kennen und das Wort festhalten. Und der zweite Schutz ist, das nächste bitte, die Salbung des Heiligen Geistes ist in euch. Ich habe jetzt hier die andere Übersetzung genommen, ne? Weil es heißt, neuen Leben, der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen. Eigentlich, wenn man es genau liest, heißt es, ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Das Wort Salbung, es ist ein bisschen Wort der Pfingstler oder was ist das? Ne? Ein altes Wort. Salbung steht in der Bibel. Im Alten Testament bedeutet Salbung, dass zum Beispiel ein Prophet kam und David gesalbt hat, Saul gesalbt hat zum König. Könige wurden gesalbt. Salbung heißt eigentlich die Bestätigung. Und wenn es die Salbung des Heiligen Geistes ist, die in uns ist, die wir haben, dann sagt Johannes, als ihr Jesus kennengelernt habt, kam der Heilige Geist in euch. Und der Heilige Geist ist Gott vom Himmel. Gott vom Himmel wohnt in euch und man könnte nicht in eine kleine Box hier reinstecken und sagen, ich bin jetzt Christ und ich habe den Heiligen Geist. Wir haben ihn nicht, er wohnt in uns, er hat uns. Und die Frage ist, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist, dieser Person, Gott vom Himmel? Gott vom Himmel wohnt in uns. Und er sagt, Johannes sagt praktisch, Gott kann euch beschützen, indem ihr an der Wahrheit festhaltet und indem ihr der Salbung auf die Salbung hört. Die Salbung in euch ist nicht eine permanent neue Erkenntnis. 1. Korinther 2, da heißt es, niemand kennt Gott außer dem Geist Gottes. Der Geist Gottes kennt Gott und er zeigt uns, wer Gott ist. Und für die Zeiten, in der wir leben, ist es so wichtig, dass wir uns nicht von allen möglichen Strömungen beeindrucken lassen, sondern dass wir die Wahrheit nehmen, festhalten und den Heiligen Geist bitten, Geist Gottes, zeig mir, was diese Wahrheit bedeutet. Mach sie lebendig in mir. Mach sie so, dass sie mein Leben verändert, dass sie meinem Leben Festigkeit gibt, Leuchtkraft, Stärke, Liebesfähigkeit. Nächster Schutz ist das Geschenk des ewigen Lebens feiern. Wir nehmen nachher das Abendmahl. Wir feiern damit, dass Jesus gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Tatsache, dass wir dieses ewige Leben haben, ist das große Geschenk. Manchmal nehmen wir das selbstverständlich. Wir nehmen das Abendmahl. Ja, Jesus ist halt gestorben. Wir beten ihn an. Ja, wir singen halt die Lieder. Aber Leute, lasst uns neu mit der Salbung des Heiligen Geistes, in anderen Worten, mit der Kooperation, mit der Koinonia, mit dem Heiligen Geist. Lass uns immer wieder neu uns im Herzen zeigen, welchen wunderbaren Preis Jesus für uns bezahlt hat. Wie wertvoll wir sind für ihn. Bleibt in Christus und dann am Schluss noch als Schutz Gottes. Alle, die ihr wisst, dass Gott gerecht ist. Ihr kennt auch, dass alle, die nach seinem Willen sind, andere Übersetzung, die Gerechtigkeit tun, aus Gott geboren sind. Wir leben in einer Zeit, wo es so wichtig ist, für Gerechtigkeit einzutreten. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, Sklavenhandel, Human Trafficking und viele andere Dinge, die gerade so passieren. Und ich denke, hier sagt Johannes, nimmt einen Stand ein gegen die Ungerechtigkeit, steht für Gerechtigkeit. Das ist die Frucht davon, dass der König der Gerechtigkeit in euch wohnt. Okay, ihr Lieben, das war ein Versuch, diese zwei Kapitel in Stücke zu schneiden. Ja, das alles wäre jetzt nur ein bisschen mehr Kopfwissen, wenn wir jetzt nicht überlegen würden, was würde Johannes uns heute schreiben. Ich bin nicht Johannes. Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, was sind Dinge, die vielleicht Hindernisse sind innerhalb der Gemeinde? Er redet hier nicht über die bösen Römer und sonst was. Ne? Er sagt, in der Gemeinde gibt es Strömungen, durch Lehre verursacht, durch Lebensstil. Und diese Faktoren verhindern, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Aber wir sind ja schon auf einem viel höheren Level. Wir sind ja eigentlich schon fast vollkommen. Das betrifft uns ja nicht, oder? Was meint der Max?
Das ist die falsche Sicherheit.
Danke. Guter Satz, Max. Das ist die falsche Sicherheit. Ich denke, solange wir hier leben auf dieser Erde, möchte Jesus an uns arbeiten, uns immer mehr seinem Bild ähnlicher machen. Ich schaue hier rein und ich sehe so viele Menschen, die wirklich mit ganzem Herzen mit Gott leben wollen. Ne? Und ich kann euch sagen, die Erfahrung, die ich jetzt hier gemacht habe in diesen gut 1,5 Jahren, ich habe wenig Gemeinden erlebt, wo es so viel Hilfsbereitschaft da war. Ich erinnere mich an Pessach, wie schnell aufgeräumt war. Ich erinnere mich an das Picknick 60-plus-Senioren, wie schnell alles weg war. So viele Hände, die anpacken mit so einem guten Spirit. Da ist Wahrheit über Gott in unseren Herzen. Da ist so viel Bereitschaft, damit zu leben. Und ich finde, das ist ein Reichtum, den wir hier haben im Kreuzpunkt. Und ich glaube, dass Gott diesen Reichtum noch weitermachen möchte. Ja, ich habe mal ein bisschen überlegt, wenn Johannes heute schreiben würde. Ja, was würde er denn schreiben? Was denkt ihr, was würde er schreiben? Bitte?
Dasselbe.
Im Prinzip ja. Ne? Aber wir haben jetzt heute keine Gnosis. Gnosis würde heute verstanden werden als New Age und diese ganzen Dinge. Ne? Esoterik. Ne? Das heißt, die Gnosis war eigentlich die Mutter der Esoterik. Wir brauchen neue Erkenntnisse. Und was wir heute als Esoterik haben, wir haben Erkenntnis, um zu heilen, wir haben Erkenntnis für dies und jenes. Okay, das ist ja. Aber ich glaube, dass jetzt hier in unserem Kreis das nicht unser Hauptproblem ist. Ich habe mir überlegt, er sagt, wandelt im Licht, damit wir Gemeinschaft miteinander haben und dann die reinigende Kraft des Blutes erleben. Meine Frage: Leben wir diese Art von Beziehungsqualität? Zu wenig, ne? Ich will auch drin wachsen. Ne? Also lass uns das so angucken. Wir sind gemeinsam unterwegs als lernende Reise durch einen Johannesbrief. Nicht so auf den Kopf hauen. Johannesbrief auf den Kopf hauen. Das heißt, diese Art von Beziehungen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Jesus selber sagt, ich habe diese Menschen erkauft mit meinem Blut. Das ist meine Braut. Schaut euch mal rum, das ist die Braut von Jesus. Schaut euch mal um. Schaut euch die Braut an. Die Braut ist noch nicht perfekt. Aber Jesus kommt wieder und wird eine Braut haben, ohne Flecken und Runzeln. So sagt das Wort Gottes. Vielleicht ist es nächste Generation, ich weiß nicht, aber jede Generation kann etwas dazu beitragen. Ne? Und was wir dazu beitragen können, ist, Beziehungen zu vertiefen. Etwas vom anderen zu empfangen, etwas dem anderen zu geben. Ehrlichkeit, Offenheit. Und ich merke, Sibylle und ich merken, es ist eine der größten Herausforderungen heute im Leib Christi, hier in Mitteleuropa. Könnt ihr das nachvollziehen? Es ist nicht so leicht, dass man einfach sich trifft miteinander und so, ich rede jetzt nicht gleich von Sündenbekennen, aber sich treffen und sagen, du, es gibt Dinge in meinem Leben, ich bin unterwegs, wie bist du unterwegs, wo sind deine Baustellen, hey, ich bin so unterwegs, dass man einander stärkt, ermutigt, von den Baustellen weiß und einander ermutigt und stärkt. Ich denke, wenn die wirtschaftlichen Situationen schwieriger werden, werden wir auch immer mehr lernen, wie können wir einander helfen? Wie können wir einander Sonntagmorgen zum Gottesdienst bringen, zum Beispiel? Ne? Es gibt einige hier, für die ist es nicht leicht, mit den Öffentlichen zu fahren. Manche sagen, ich bin Taxi, super. Aber ich denke, das sind einfach kleine praktische Dinge, die ein Ausdruck davon sind, hey, wir helfen einander, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, wir sind ein Team. Und lass uns diesen Team-Spirit, wir sind ein Team, einfach weiterentwickeln und weitermachen. Das ist eine Sache. Ne? Ich glaube, da würde Johannes schon uns sehr ermutigen, baut Koinonia weiter, baut diese Beziehungen weiter. Sagt nicht einfach, mir geht's gut, sondern sagt einander, mir geht's gut, ich bin dankbar und froh, aber hey, ich habe eine Baustelle, können wir uns mal treffen? Können wir diese kleine Kreise formieren, weil wir uns öffnen können? Aber dann diese kleinen Kreise sind nicht füreinander da, sondern wir sind füreinander da, damit wir auch andere dazu holen. Das ist das Wesen von Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist einer der stärksten Schutzfaktoren, die wir haben für diese Zeit, in der wir leben. In der Liebe zu bleiben, dann bleiben wir in Gott und Gott in uns. Was würde Jesus uns, Johannes uns noch schreiben heute? Ich habe mir noch einen anderen Punkt hier aufgeschrieben, weil wir die 7. Folie haben. Okay, das erste war, danke Robert, ja, einfach die Dankbarkeit. Und der Dankbarkeit ist eine Sache, die man hören, spüren darf. Und dann all diese Dinge mit der Salbung. Ich glaube, auch wenn dieses Wort Salbung ein altmodisches Wort ist, was da Salben heißt, das Griechische, was benutzt wird, wenn eine Tür aufgemacht wird und die Türangel rostig ist, es tut weh, gell? Und dann bringt man Öl ran. Und das gleiche Wort, das gleiche griechische Wort wird benutzt. Gott hat uns das Öl gegeben, dass es nicht mehr so quietscht. Das heißt, dass in unserem Geist etwas passiert, dass wir in unserem Geist zur Ruhe kommen und sagen, danke Gott, du liebst mich. Und ich will uns alle ermutigen, dass wir jeden Tag uns diese Zeit nehmen und sagen, ich weiß, dass ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, dass ich weiß, dass sich Gott über mich freut. Das ist so wichtig, in diesem Platz der Sicherheit zu sein, der Festigkeit. Das ist ein Teil der Salbung. Ein anderer Teil der Salbung ist, der Heilige Geist ist in mir und er will dem anderen etwas geben. Und das kann untereinander sein oder es kann auch sein für andere Leute. Sibylle erlebt immer wieder solche Dinge, da bin ich ganz platt und da werde von ihr inspiriert. Magst du das kurz erzählen? Was sie im Alltag so erlebt, einfach diesen Impulsen nachzugeben. Ne? Und ich denke, das ist etwas, was Johannes uns auch schreiben möchte heutzutage. Dass Johannes uns auch schreiben möchte, hey, geht den Impulsen des Alltages nach.
Ich war neulich, habe ich meine Enkelin in den Kindergarten gebracht und bin mit dem Auto dann zurückgefahren. Und dann war da so eine richtig dicke Frau an der Straße und hat so einen Koffer hinter sich hergezogen. Und sagt der Heilige Geist, halt an und nimm sie mit. Und dann habe ich angehalten, ich musste sofort reagieren, habe angehalten, habe gesagt, wo gehen Sie hin, darf ich Sie mitnehmen? Ja, ich gehe zum Bahnhof und so. Und dann hat sie den Koffer reingemacht, hat sich neben mich gesetzt. Und dann sage ich, ja, wo gehen Sie denn hin? Dann sagt sie, ich heirate. Dann sage ich, was, Sie heiraten? Dann sage ich, was für eine Ehre, dass ich Sie jetzt zum Bahnhof fahren darf. Und dann waren wir auch bald dort am Bahnhof. Dann sage ich, ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Ehe und für Ihre Hochzeit. Und dann geht sie raus, holt einen Koffer raus und sagt, so etwas Liebes ist mir noch nie begegnet. Und ich wusste, das ist eine Kleinigkeit irgendwie, aber ich wusste in diesem Moment, Gott geht weiter mit ihr. Gott geht den nächsten Schritt, er hat die nächste Person. Und es ist nicht kompliziert, das Leben mit die Stimme Gottes zu hören. Wir müssen einfach nur hören und tun, gehorsam sein. Genau.
Danke, Schatz. Die Frau hat sich nicht gleich bekehrt. Ich habe mich auch nicht gleich bekehrt, als ein Mensch mit mir über Jesus geredet hat. Es waren 10 Leute, einer nach dem anderen, ja, aus vielen Ländern. Wahrscheinlich habt ihr das auch so erfahren. Aber wir haben oft im Alltag Möglichkeiten, Güte, Freundlichkeiten weiterzugeben. Und das sind oft Hinweise von Menschen, Gott hat einen Zugang zu den Herzen. Gott weiß, wer die Herzen öffnen kann. Aber ich denke, das würde Johannes auch schreiben heutzutage. Bleibt in der Liebe. Weil in der Liebe bleibt, da bleibt in Gott. Das heißt, gebt weiter, was ihr habt. Haltet es nicht fest. Na, jeder nach seinen Möglichkeiten, Lebensphase. Gott will keinen stressen. Also meine Botschaft ist nicht, tut mehr. Ne? Bitte versteht das richtig. Ich sage nicht, wer geistlicher tut mehr, das ist nicht meine Botschaft, sondern meine Botschaft ist eher, freut euch, dass ihr das ewige Leben habt. Freut euch über diesen Reichtum. Und dann der zweite Teil der Botschaft, hört auf die Impulse des Himmels und gebt sie auf der Erde weiter, weil der Himmel ist voll mit guten Werken. Und lasst uns diese Dinge weitergeben. Und dadurch wird auf der Erde viel Freude sein. Schaut euch um, wir sind ein Leib. Und lasst uns mit diesen Augen einander angucken. Nicht, wer ist ein krankes Glied im Leib, wer ist ein bisschen schief drauf. Das ist nicht die Brille, die wir tragen wollen. Ne? Sondern wir wollen die göttliche Brille tragen und sagen, wow, welch ein Reichtum von Menschen und Gaben sind hier. Schaut euch mal um, ne? Und setzt ganz bewusst diese Brille auf. Von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Priska, Max, einmalig von Gott geschaffen. Einmalig, ne? Und so wollen wir einander anschauen. Hans, Einmalig, wow, so schauen wir uns an. Ne? Gertrud, einmalig, ne? Du bist wirklich eine Einmalige, ne? Und so schauen wir uns einander an, ja? Und mit Gedanken der Wertschätzung, mit Gedanken von Respekt und mit Gedanken, wow, Gottes Handschrift, Gottes Fingerabdrücke sind hier sichtbar und wir gehören zusammen und wir wollen einander helfen, die Zusammengehörigkeit auch immer mehr zu erleben und einander zu ermutigen, hey, die Impulse, Gott ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und es ist selten eine ganz hörbare Stimme, ich habe es noch nie erlebt, aber es ist doch so, dass wir in unserem Herzen oft spüren, oh, Gott zeigt mir gerade was. Lass uns das tun. Okay, so viel für heute. Das war der Versuch, mit euch durch zwei Kapitel zu gehen. Okay, ich hoffe, dass ihr was mitnimmt. Nicht nur, ich weiß es mehr vom Johannesbrief, sondern dass wir alle was mitnehmen und sagen, okay, Johannes hat damals geschrieben und Gott redet auch heute noch mit uns. Und wir wollen Täter des Wortes sein, nicht Informationssammler von dogmatischen Wahrheiten. Okay? Dann möchte ich jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten und dann leiten wir gleich ins Abendmahl über. Herr Jesus, wir beten dich an. Was du getan hast, hat niemand anders getan. Du hast dein schuldloses Leben für uns geopfert. Du warst gehorsam bis zum letzten Atemzug. Du bist in Gethsemane nicht weggerannt, dass der Kampf so schwer war. Du bist nicht vom Kreuz gegangen, dass deine Jünger dich verraten und verlassen haben. Jesus, dieser Liebesbeweis ist einmalig und hast vollkommen. Und es zeigt uns, wie sehr du uns liebst. Und du sagst, dass du uns niemals verlassen wirst, dass du niemals uns aufgeben wirst. Wir danken dir für diese göttliche Treue, für diese für uns unvorstellbar große Treue und Erbarmen. Und wir wollen das feiern, dass wir einen Gott haben, der so gut ist. Wir wollen das feiern, dass wir einen Retter haben, der treu ist und allmächtig und ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das immer mehr auszuleben, jeder in seiner Lebensphase. Danke, dass du keinen Druck auf uns machst, wir müssen nicht besser werden, aber dass du uns einlädst, dass wir uns bei dir freuen und dass wir bei dir zu Hause sind und von deiner Fülle nehmen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann wollen wir ganz bewusst uns vor Augen halten, was Paulus uns gesagt hat. Wir nehmen dieses Mahl jetzt mit dem Bewusstsein, dass wir dich feiern. Denn wir haben von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und dankte. Und es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir verkündigen deinen Tod, Jesus, nicht als dein Versagen. Wir verkündigen deinen Tod als einen vollkommenen Liebeserweis und Liebesbeweis an uns. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg konsequent bis zum Ende gegangen bist. Und auch heute bist du unser Fürsprecher. Auch heute bist du das Lamm Gottes, auf das wir schauen, und unser Fürsprecher. Wir danken dir. Und lassen jetzt einfach noch einen Moment Stille sein, wo wir unsere Herzen prüfen. Ob es Dinge gibt, die wir noch ausräumen wollen, wir bekennen sie, dass wir mit Freude und Zuversicht und Dankbarkeit wirklich dieses Mal feiern.